Stolper, Stolper, Stolpersteine. Der eine bleibt daran hängen, der andere sieht sie nicht. Der nächste fragt sich, warum sie im Straßenpflaster liegen und welchen Sinn sie haben.
Das geht ja auf den Künstler Gunter Demnig selbst zurück, der schon relativ früh sich mit dem Legen von Spuren im öffentlichen Raum auseinandergesetzt hat. Also eine seiner früheren Arbeiten in Köln, auf die Stolpersteine dann auch zurückgehen, hat halt damit was zu tun, dass dort eben um die Verfolgung der Sinti und Roma ging und dass es dort er den Kontakt hatte mit einer Anwohnerin, also das erzählt er manchmal, die dann sagte, ja, das ist ganz furchtbar, aber hier in der Gegend haben doch nie welche gelebt.
Erzählt mein Interviewpartner Herr Sören Schneider, Mitarbeiter der Koordinierungsstelle Stolpersteine in Berlin. Gegen das Unwissen über das Schicksal ehemaliger Nachbarn setzte Gunter Demnig sein Projekt Stolpersteine und versuchte den vom NS-Regime verfolgten Menschen einen Ort der Erinnerung zu geben. Damit soll der alltägliche Sozialraum eines jeden Menschen mit der Geschichte, die am Ort geschehen ist, verbunden werden. Hier ist es eben der blankpolierte Stolperstein, auf dem der Name des Verfolgten, dessen Schicksal und den Verlauf der Verfolgung eingraviert sind.
Die ersten Stolpersteine wirklich wurden auch in Berlin verlegt. Das war 1996, also vor genau 20 Jahren jetzt.
Das geschah in der Kreuzberger Oranienstraße.
In Berlin sind mittlerweile ca. 7200 Stolpersteine verlegt. Ich meine, dass es mittlerweile, also ich glaube, dass im nächsten Jahr das 22. europäische Land dazukommt und ca. 50.000 Stolpersteine in ganz Europa verlegt sind.
Damit sind die Stolpersteine das größte dezentrale Mahnmal der Welt. Um einen Stolperstein zu verlegen, organisieren sich Angehörige, Anwohner oder Interessengruppen, recherchieren den Lebenslauf und das Schicksal des Betroffenen. Dann wenden sie sich an die Koordinierungsstelle Stolpersteine in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, die die Recherchen und die Angehörigen zusammenführen. Nach der Sammlung der Unkosten, ca. 120 Euro, wird der Stolperstein vom Berliner Künstlerhof in Berlin-Buch produziert und in einer öffentlichen Verlegung am letzten Wohnort des Verfolgten in den Boden eingelassen.
Und einen ganz anderen Vorteil würde ich natürlich auch noch sehen da drin, das ist eben, was es ja immer hieß, dieses Jahr, wir haben ja von nichts gewusst, natürlich auch einfach den Boden entzieht, dass Menschen, also wenn vor einem Haus 10, 15 Stolpersteine liegen kann, ist ja klar, dass den Menschen bewusst gewesen sein muss, dass die auf einmal nicht mehr da waren.
Es geht um Schicksale wie das von Siegbert Rotholz, dessen Stolperstein vor dem Haus Axel Springer Straße 50 in Kreuzberg liegt. Der Jugendliche organisierte sich zunächst in der jüdischen Jugendbewegung Habonim. Nachdem er seine Schule als Jude nicht mehr abschließen durfte, war er als Hilfsarbeiter in einer Polsterei. Anschließend ließ er sich landwirtschaftlich in einem Hachschara-Lager auf dem Land ausbilden, um nach Möglichkeit für eine Flucht nach Palästina vorbereitet zu sein. Nach der Rückkehr nach Berlin war er Kohlenarbeiter und ehelichte seine Leidensgenossin Lotte Jastrow. Seit 1941 waren Siegbert Rotholz und seine Frau in der sogenannten Baumgruppe aktiv. Diese bestand aus jüdischen Jugendlichen, die zum einen aus der jüdischen Jugendbewegung und zum anderen aus den kommunistischen Jugendverbänden stammten. Bekannt wurde die Gruppe durch ihren Brandanschlag 1942 auf die NS-Propagandaausstellung Das Sowjetparadies. Dies war der einzig bekannte Anschlag einer jüdischen Widerstandsgruppe in Deutschland. Obwohl nur ein geringer Schaden entstand, ein Stuhl und eine Gardine brannten ab, wurden ungefähr 33 Jugendliche der Baumgruppe dafür hingerichtet. Darüber hinaus wurden 250 Häftlinge aus dem KZ Sachsenhausen und 250 Berliner Juden, die spontan auf der Straße verhaftet wurden, als Geiseln erschossen. Siegbert Rotholz wurde 10 Monate nach dem mutigen Anschlag im Gefängnis Plötzensee hingerichtet, seine Frau Lotte zu Zuchthaus verurteilt und dann sofort nach Auschwitz deportiert, wo sie nach der Ankunft in die Gaskammer geschickt wurde.
Die Auschwitz, Majdanek,
auch wenn die Stolpersteine niemals ein Ersatz für Grabsteine sein sollten, ist es für viele, gerade angehörige Menschen, eben auch sozusagen ein Punkt, an den man jetzt quasi zurückkehren kann und der für viele auch, also es gibt dann einfach wieder einen Ort, an dem man an diesen Menschen konkret gedenken kann. Das ist, glaube ich, für viele sehr, sehr wichtig aus einem ganz persönlichen Motiv.
Neben den bekannten Gruppen, Juden, politisch und religiös Aktive im Widerstand, Euthanasieopfer und Homosexuelle, wird in jüngerer Zeit insbesondere an als asozial verfolgte Menschen und Sinti und Roma gedacht. Generell ist das Angebot Stolpersteine für jeden verfolgten Menschen offen, der Opfer vom NS-System wurde. Das schließt auch Menschen ein, die die Verfolgungsmaßnahmen überlebt haben. In ganz Europa. So auch in ihrer Nachbarschaft. Schauen Sie hin. Lesen Sie die Rechercheergebnisse zu den Stolpersteinen auf der Homepage der Koordinierungsstelle Stolpersteine und erfahren Sie, wie die Zahl 6 Millionen in Ihrer Nachbarschaft mit Personen, Gesichtern und Geschichten in Verbindung kommt. Alle Kontaktdaten finden Sie auf unserer Homepage buschrufradioberlin.de.